Hier ist Spectre 6 und ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast.
Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Galactic Voices, die zweite Ausgabe. Ja, und ich muss sagen, ich bin von der ersten Ausgabe total positiv überrascht worden. Ihr habt mir ganz viel positives Feedback gegeben und auch meinem Gast aus der letzten Folge, Jesse Rust, hier gehen nochmal Grüße raus, die hat sich auch wohlgefühlt, hat sie mir im Nachgang gesagt. Und dann denke ich mir, Mensch, dann lasst uns doch einfach weitermachen. Lasst uns weiter die Stimmen der Star Wars Welt hören. Und heute habe ich einen Gast da. Ich muss sagen, das war der erste Ansprechpartner, den ich hatte. Also ich hatte ihn, bevor ich mit irgendjemand anderem gesprochen hatte, hatte ich ihn schon angefragt, ob er nicht Lust hat, mal hier im Podcast mit mir über seine Rolle aus dem Star Wars Franchise zu sprechen. Und wenn ihr ihn gleich hört, ihr werdet direkt wissen, wer es ist. Aber ich begrüße dich ganz herzlich, lieber Konrad Bösherz. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, auf jeden Fall. Ja, dann lasse ich die Leute vielleicht noch einen Moment zappeln, dann können sie vielleicht selbst darauf kommen, wen ich gesprochen habe im Star Wars Franchise. Ja. Aber ja, mein Name ist Konrad Bösherz, ich bin seit über 30 Jahren Synchronsprecher, seit meinem 9. Lebensjahr quasi, habe vorher als Schauspieler gearbeitet und mache quasi irgendwas in dem Bereich schon so gut wie mein ganzes Leben. Und jetzt seit einigen Jahren auch bei Star Wars unterwegs.
Ja, genau. Und ich bin gespannt, ob der eine oder andere oder die eine oder andere jetzt schon weiß, ja, die Stimme kommt mir unglaublich bekannt vor. Du hast lange Zeit eine Rolle gesprochen und dann Jahre später die gleiche Rolle wieder übernommen, um diesen Tipp schon mal reinzugeben.
Genau, ich glaube, jetzt ist auf jeden Fall der Pool schon deutlich kleiner geworden.
Ich glaube es auch, ja. Du hast den jungen Ezra Bridger gesprochen.
Ganz genau. Also ich habe in Rebels Ezra Bridger gesprochen. Die Rolle hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht. Und als sich dann so langsam herauskristallisiert hat, dass Disney dort sozusagen den Rebels treu bleiben wird und die auch wieder in anderen Formaten wiederbringen wird, hat mich das auf jeden Fall sehr gefreut. Und dass ich Ezra jetzt nochmal sprechen durfte, war mir auch ein riesiges Vergnügen, genau.
Das finde ich auch total toll und das ist auch etwas, was mir bei der deutschen Synchro einfach auch so viel Spaß macht, dass wir die Möglichkeit haben, selbst wenn wir einen anderen Darsteller sehen, dass wir die gleich, also Ezra, ich glaube jeder weiß, es ist ja ursprünglich animiert gewesen und jetzt hat er in der Ahsoka-Serie dann auch einen Live-Action-Auftritt gehabt und wir konnten halt trotzdem mit der gleichen Stimme arbeiten, was natürlich unglaublich gut ist in der deutschen Synchro, etwas, was ja im Englischen dann halt schwieriger ist. Und deshalb hat es mich umso mehr gefreut, dich dann auch wiederzuhören.
Ja, absolut. Wir haben ja auch versucht, wirklich so gut wie alle Sprecherinnen wieder zu bekommen. Und in dem Fall war es dann halt auch so, also ich durfte dann auch wieder mit dabei sein. Und ich glaube, es hat auch ganz gut gepasst, weil noch mal ein paar Jahre vergangen sind. Also ich war auch da schon halt, als wir, glaube ich, mit Rebels angefangen haben, vielleicht so Ende 20 oder 30. Mhm. Jetzt bin ich 41 und dann ist die Stimme natürlich auch noch mal ein bisschen dunkler geworden. Und Ezra, ich will, ohne jetzt viel zu viel vorwegzunehmen, aber spielt ja ein bisschen später.
Genau. Spielt später. Er ist ja auch entsprechend etwas gealtert in seiner Rolle.
Absolut.
Das macht natürlich viel Sinn. Aber es ist ja nicht nur Ezra Bridger, den du sprichst. Du bist ja in ganz vielen Medien unterwegs gewesen. Sei es jetzt im Anime-Bereich, im Filmbereich auch. Du bist die deutsche Stimme von Jesse Eisenberg beispielsweise.
Genau.
Den kennt man zum Beispiel aus dem Facebook-Film oder Zombieland. Das sind so die, mit denen ich ihn am meisten verknüpfe, ehrlicherweise.
Genau. Oder auch die Unfassbaren oder so. Aber es gibt auch andere Schauspieler. Ich weiß nicht, vielleicht haben ein paar von euch auch Game of Thrones geguckt. Da habe ich Ramsay Bolton gesprochen, den wahrscheinlich furchtbarsten Menschen dieser gesamten Serie. Und zum Beispiel auch ein Schauspieler, den ich festspreche. Den habe ich dieses Jahr dann in einer Amazon-Serie gesprochen, Those About to Die. Das ist im Grunde genommen Gladiator in 10 Folgen von Roland Emmerich. Und so hat man dann bestimmte Schauspieler, die man regelmäßig spricht. Aber man macht natürlich auch viele andere Sachen im Animationsbereich. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Drachenzähmen leicht gemacht, ob ihr das kennt. Da habe ich Hicks in den Serien gesprochen, also super tolle Rolle. Und genau, das ist unglaublich vielfältig, was man als Sprecher so macht. Das reicht halt von Realfilm, Realserien zu Animationsserien, Filmen. Es gibt ganz viele Anime, also wirklich japanische Anime, aber auch Computerspiele, Hörbücher, Hörspiele. Das ist schon sehr vielfältig, genau.
Genau, also ich habe dich mit Sicherheit vorher schon gehört, aber wo du mir im Kopf geblieben bist als Stimme, das war als Yugimoto aus Yu-Gi-Oh!
Ja.
Da ist da, glaube ich, also in unserem Alter, wir sind Pi mal Daumen gleich alt, da sind die Leute, glaube ich, mit aufgewachsen, die auch hier den Podcast hören, also viele von denen.
Absolut. Ich glaube, dann 5 Jahre jünger ist es dann noch krasser. Also das sind dann auch, wenn mich Leute irgendwo an der Stimme erkennen, sind das meistens Anfang 30-Jährige, mit 30-Jährige Leute, die, als ich so 20 war und Yu-Gi-Oh! Synchronisiert habe, halt irgendwie ja, junge Teenager oder Kinder waren. Und die dann jeden Tag auf RTL 2 sich Yu-Gi-Oh! Reingezogen haben. Und vor allen Dingen, weil ich damals so ein paar dieser Kinder sehe, ich habe auch Digimon und noch ein paar andere Sachen, die so auf RTL 2 damals liefen und man konnte quasi das Konrad-Bösherz-Programm durchlaufen lassen und dann hat sich diese Stimme, glaube ich, ins Gehirn reingebrannt.
Ich glaube auch. Und auch bei der Generation meiner Kinder beispielsweise bist du auch eine Stimme, weil du bist ja auch in Miraculous, sprichst du ja, den Black heißt der.
Dieser kleine Katzendämon, dieser kleine Katzengott, der immer Käse essen möchte. Und genau. Wo der gar nicht so groß ist, weil der halt so frech ist, ist das eine relativ einprägsame Rolle. Da muss ich auch regelmäßig dann auch kleine Sprachaudios für die jungen Töchter von irgendwelchen Freunden verschicken. Das finden die immer ganz toll, wenn dann nach Camembert gefragt wird. Ja,
ja, das also da waren meine Kinder auch ganz, ganz verrückt. Und du hast auch in einer Serie, die sie geguckt haben, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob das Victorious war, glaube ich. Oder
ja,
sowas.
Victorious, genau.
Da hast du auch eine Rolle gesprochen, die kann ich jetzt nicht mehr zuordnen, aber ich kenne sie, weil ich die Serie halt natürlich irgendwie auch manchmal mitgucken musste.
Genau, und Robbie und Rex waren das. Das waren sogar zwei Rollen. Das war eine Handpuppe, die tief gesprochen hat und weil es ein Bauchredner war, das ist sozusagen ein Highschool, wo ganz viele begabte Kinder hingehen. Auf Nickelodeon, genau, und da habe ich einmal halt sozusagen einen jungen Highschool-Schüler gesprochen und der hatte aber eine Handpuppe, die richtig ein kleiner Rabauke war und das war auch ganz lustig, genau.
Ja, stimmt. Und wo ich dich jetzt auch gerne gehört habe, nee, also ich sag mal, wo ich auch dich gehört habe und auch wusste, dass du es bist, das war, wenn wir mal an die Videospiele schauen, du hast bei Batman in zwei Arkham-Spielen hast du den Tim Drake gesprochen.
Genau.
Oder Robin. Auch fand ich interessant, das ist mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen. Erst auf dem zweiten Hören quasi, du hast Takeda in Mortal Kombat gesprochen.
Genau, aber weil es halt auch ein bisschen anders angelegt ist. Es ist ja schon so, dass die Rollen dann teilweise ein bisschen tiefer, ein bisschen heller, dann denken sich auch manchmal Leute so, was, das bist du. Also und zum Beispiel Takeda ist vom Sounden. Wir versuchen hier mal ein bisschen das abzunehmen, was im Original da ist, also was im Englischen oder welche Sprache auch immer es sein mag. Und dann geht man halt ein bisschen heller, tiefer, ein bisschen Kopfstimme rein oder raus. Und genau, denn da wurde ich auch nicht immer gleich erkannt. Das ist mir zum Beispiel auch, es läuft gerade auf Netflix ein Weihnachtsfilm, Meet Me Next Christmas, so ein Wohlfühl-Weihnachtsfilm. So. Und ich glaube, ich habe selten so tief in meinem Leben gesprochen. Da hat mich dann auch ein Kumpel gefragt, sag mal, was du das? Und muss dann auch dreimal hinhören, um das rauszuhören. Genau.
Sehr spannend.
Thema für sich.
Wo ich dich auch gehört habe, du bist ja auch im Hörspielsektor unterwegs, in dem einen oder anderen. Und du hast bei einem Audible Original mitgesprochen, was ich zumindest sehr, sehr gern gehört habe. Das ist Monster 1983 von Ivan Menger. Da hast du in 3 Staffeln mitgesprochen, hast den Jack gesprochen. Fand ich auch für mich einfach als großartiges Hörspiel. Also ohne hier Werbung zu machen für Audible, aber wenn ihr da ein Abo habt, hört es euch an. Das ist es definitiv wert. Das ist auch irgendwie ein 8-Stunden-Ding. Ganz, ganz tolles Hörspiel.
Also wenn du die Hörspiele von ihm magst, ich glaube, ich habe bestimmt in 2/3 seiner Hörspiele mitgesprochen. Was mich auch immer freut, weil er, glaube ich, so ein Hörspielpreis nach dem anderen abholt mit seinen Dingern. Also das ist schon ganz cool. Und genauso. Ich habe dann auch ein paar anderen von ihm noch mitgesprochen. Also kannst du aber dich ruhig noch ein bisschen reinhören. So.
Ja, also das auf jeden Fall. Also Ivan Leon Menger ist da auch in der Produktion ganz, ganz groß für mich. Also finde ich toll. Und das heißt, das ist also verrückt. Ich habe dich quasi schon auf unterschiedlichsten Medien oder in unterschiedlichsten Medien gehört, gesehen. Bisher über Instagram halt. Ich glaube, du bist ja auch Schauspieler. Also ich glaube nicht nur, ich weiß, du bist ja auch Schauspieler. Warst ja früher, das waren dann eher so junge Rollen, oder?
Also das Ding ist, ich habe irgendwann ziemlich bewusst mit 16 gesagt, so ach, Schauspieler muss nicht sein. Ich habe auch mal quasi in einem anderen Leben ganz normal an einer Uni studiert und nebenher halt Synchron gemacht. Und mit 16, 17 Jahren habe ich mich dafür entschieden, ich will nicht von vor der Kamera stehe. Mhm. Seitdem drehe ich auch nicht wieder so klassisch Film oder Fernsehen, aber ich mache seit jetzt bald 5 Monaten so ein kleines Bildungsprojekt auf sozialen Medien. Ich habe einen Kanal mit einem sehr lieben Kollegen zusammen, Peter Batz-Mechler. Wir beide zusammen erklären, also ich stehe vor der Kamera, ich mache die Moderation, er kümmert sich um den Rest und da erklären wir Redewendungen, ungewöhnliche deutsche Wörter wie Wanderlust zum Beispiel, Jugendwörter aus der Vergangenheit. Ja, wir versuchen auch so ein bisschen rhetorische Figuren und so, so ein bisschen so das Gerüst der Sprachwissenschaft näher zu bringen. Mhm. Kommt so vielleicht in Zukunft ein bisschen weniger davon, aber die anderen Sachen kommen auf jeden Fall sehr gut an. Und genau, und wir erklären sozusagen Wörter etymologisch, wo kommen die her, was bedeuten die eigentlich? Ja. Und das alles natürlich so für TikTok und Instagram gerecht, dass es ein bisschen lustig ist, aber trotzdem vielleicht am Ende was hängen bleibt.
Genau. Und da sprichst du ja auch mit deiner Community, also deine Community gibt ja dann auch mal irgendwelche Redewendungen raus.
Ja.
Genau, also das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, da auch die Menschen mitzunehmen, weil es gibt ja auch, je nachdem, aus welchem Bundesland man kommt, gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen oder unterschiedliche Sprechweisen.
Komplett, also allein nicht nur wie, also ich bin inzwischen wirklich an dem Punkt, dass ich gerne noch viel mehr Zeit hätte, das wirklich zu beforschen. Man merkt nicht nur, dass Redewendungen in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich verwendet werden, dass es natürlich auch ganz andere Redewendungen gibt, aber man erkennt auch gerade zum Beispiel, manche Redewendungen haben ihre Bedeutung ein bisschen verschoben. So als wie zum Beispiel, ich kenne doch meine Pappenheimer. Hieß doch, war ursprünglich mal was total Positives, so. Mhm. War ein Regiment eines Generals im 30-jährigen Krieg von Pappenheim, so die Pappenheimer, und es hat sich dann Stück für Stück verschoben, so heutzutage in manchen Ecken eher negativ besetzt, so, ich kenne doch meine Pappenheimer, ich weiß,
genau.
Von dem musst du nichts erwarten. Aber es gibt immer noch Regionen anscheinend in Deutschland, wo es eher positiv verwendet wird. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, ich meine, so wie negativ, das wurde noch nie negativ verwendet. Und das kam dann auch eher immer aus der gleichen Ecke. Und ich denke, ich muss mal eine große Studie zur Redewendung anschieben in Deutschland.
Ja, das ist ziemlich, ziemlich spannend und ziemlich cool. Und wenn ihr da draußen jetzt schon Interesse dran habt, um mal zu schauen, wo findet man das denn eigentlich? Auf Instagram unter Sagt man das?
Genau. Instagram, YouTube, TikTok, Sagt man das? Gerne mal vorbeischauen. Wenn ihr euch langweilen wollt, könnt ihr euch ein paar Videos angucken.
Wenn ihr euch langweilen wollt, nein, das ist ja ein Understatement. Nein, also das ist ja dein Beitrag auch zur Entwicklung der deutschen Sprache. Das ist ja ein ganz, ganz gutes Thema. Ja. Also ich finde es spannend.
Schau, wir warten es mal ab. Also mir macht es auf jeden Fall unglaublich viel Spaß. Wir machen davon 6-7 Videos die Woche. Ich würde nicht so viel Zeit reinstecken, wenn es mir nicht Spaß machen würde.
Das glaube ich dir. Aber lass uns mal auf deine Arbeit im Synchron zurückkommen. Wir haben jetzt Ezra schon angesprochen, auf den gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen detaillierter ein. Mich würde jetzt interessieren, wenn man Wikipedia glaubt und einfach mal von oben nach unten runterscrollt, du hast ja unendlich viele Rollen gesprochen. Ich glaube, hier jetzt wirklich aufzuzählen, da könnte man eine Folge mitfüllen wahrscheinlich. Aber kannst du, wenn du jetzt mal an diese ganze Zeit zurückdenkst, gibt es so diese eine bedeutende Rolle, die sagt, mit der bin ich irgendwie durchgestartet. Das war so mein Sprungbrett auch in die Professionalität des Synchronsprechens.
Ja, also ich würde sagen, die Rolle, die dafür gesorgt hat, dass ich sozusagen Hauptrollen spreche und es wirklich hauptberuflich mache, ist relativ früh gekommen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch in den 90er Jahren an die kleinen Supersträuche erinnerst.
Ja, klar.
Und da habe ich Alfalfa die Hauptrolle gesprochen.
Ach
und
ja.
Ich habe da gerade erst ein Jahr lang Synchron gemacht oder noch überhaupt nicht und eher kleine Rollen gesprochen. Sie wollten mich auf eine nicht so große Rolle casten, das war ein sehr großes Kindercasting und ich war damals ziemlich frech, das wird mir unterstellt, das sei ich heute immer noch und ich meinte einfach, nö, will ich nicht, ich will auf die Hauptrolle gecastet werden und der Regisseur fand das so lustig und dreist, das ist der Vater von einer guten Bekannten und Freundin inzwischen von mir, Lutz Riedel, und meinte, na gut, okay, dann darfst du jetzt mal diese 5 Sätze sagen und dann wurde in Amerika entschieden, dass ich die Hauptrolle spreche. Und so habe ich mir quasi meine erste Hauptrolle ergaunert. Und es war das erste größere Projekt,
okay,
an dem ich mitarbeiten durfte.
Wann war das?
Das war, ich würde jetzt mal sagen, 1996 oder 95, nein, 95 würde ich jetzt sagen.
Also wenn ich habe jetzt mal kurz geguckt, wenn Wikipedia hier nicht lügen sollte, dann waren die kleinen Supersträuche 1994.
Genau, dann war es 1994 und eine Handvoll sehr, sehr bekannter Sprecher so in meiner Generation, die kommen auch alle aus diesem Film, also die haben dort dann größere Rollen gesprochen, genau, also da sind ein paar dabei.
Okay.
Es gab halt in den 90er Jahren noch so diese typischen Baseball, Football, Kinderfilme, wo ja, so 20 Kinder dabei waren. Das tut man sich heute vielleicht nicht mehr, dann gibt es heute nicht mehr so viele Formate oder zumindest kriege ich sie nicht mit und wir haben da eine ganze Menge in den 90ern von gemacht, genau. Und später, es gibt natürlich immer wieder so einzelne Rollen, die ein bisschen definieren, wie man sozusagen so wahrgenommen wird, was man gemacht hat, aber ich glaube, das war so das erste Ding, was mir auf jeden Fall so zum Durchbruch sozusagen verholfen hat.
Mhm. Okay. Aber wie bist du dann jetzt ursprünglich dazu gekommen? Ich meine, es ist ja jetzt auch gerade als Kindersprecher, geht man dann irgendwo hin? Hat man dann vielleicht Beziehungen gehabt, wo man jemand gesagt hat, hier, komm mal mit ins Synchronstudio und sprich da mal was ein? Wie bist du zu diesem Synchronsprechen überhaupt gekommen?
Ich bin vom Film dazu gekommen. Ich habe vorher gedreht. Ich war vorher,
also das war wirklich,
das war wirklich zeitlich davor.
Okay.
Und als Kinderschauspieler, ich glaube, meine ersten Sachen haben sie mit 4 Jahren gedreht. Es gibt ein Film, Berlin Wedding heißt der, also nach dem Bezirk in Berlin, benannt, da steht auch die Mauer. Und da bin ich dann auch in diesem Film und es gibt eine S-Bahn-Szene, wo man im Hintergrund die Mauer sieht. Und das ist noch die real funktionierende Mauer in diesem Film. So lange ist das halt schon her. Genau, und vom Set meinten dann irgendwann mal so, oh, ich habe da Bekannte, die sind im Synchronbereich und du bist ja so wild und aufgedreht. Das solltest du vielleicht auch mal machen. Und ursprünglich zum Drehen bin ich über, soweit ich das rekonstruieren kann, so sicher ist sich meine Familie da nicht, sind wir über eine Bekannte meiner Mutter quasi gekommen.
Okay, das ist ja auch sehr spannend. Okay,
ja.
Man hört das ja immer wieder, dass gerade auch so die jungen Sprecher ja dann trotzdem auch irgendwie primär aus den Familien dann auch mitkommen, weil die dann auch das Sprechen noch ganz besonders irgendwie angelernt bekommen.
Absolut.
Das finde ich auch immer super interessant.
Es gibt komplette Genealogien, es gibt komplette Stammbäume beim Synchron, wo teilweise schon in den 50er Jahren, der ist wirklich so, also die Großeltern wirklich bekannte deutsche Schauspieler waren. Es ist ja in den Staaten oder in Großbritannien auch nicht anders, als es so Schauspielerdynastien gibt. So ist es beim Synchron und Theater hier in Berlin, wahrscheinlich in München halt auch so. Also es gibt sehr, sehr viele Sprecherinnen und Sprecher in meinem Alter, die Elternteile haben, die auch aus dem Synchron kommen. Bei mir überhaupt nicht. Also meine Schwester hat früher auch Synchron gemacht, als wir jünger waren, inzwischen nicht mehr.
Okay.
Und ich glaube, ich bin so eine der Ausnahmen, der da so ganz alleine steht.
Aber es ist ja auch schön. Das macht ja vielleicht dem einen oder anderen auch Mut.
Genau. Spaß, aber es ist genau so. Also von diesen Kindersynchronsprechen gibt es schon viele Leute, die da verwandelt sind, aber auch nicht alle. Ist Unsinn, so genau. Aber es gibt es halt hier und da wahrscheinlich, ja.
Okay, interessant. Gehen wir jetzt mal wirklich straight in die Richtung Star Wars, weil darum geht es ja in diesem Podcast. Eigentlich ist das ja das Hauptthema, genau. Jetzt hast du Ezra Bridger gesprochen. Wie bist du denn zu Ezra gekommen? Bist du da auch zu einem Casting gegangen oder bist du, also Ezra wird ja von Taylor Gray im Englischen gesprochen. Hast du mit dieser Stimme was zu tun, dass man sich da deiner bemächtigt hat und gesagt, du musst jetzt?
Ich glaube, dass ich den sogar mal gesprochen habe, aber ich bin mir nicht mal wirklich sicher, interessanterweise. Ich glaube, in dem Fall ist das oft so, also es gibt so 2 Wege, entweder werden wirklich nur 3 Leute eingereicht oder 4 Leute, dann wird daraus gecastet. In Star Wars bei Disney werden dann in der Tat mehr Leute eingereicht, schon mal ausgesiebt. Ich glaube, ich bin dann noch mal einmal zu einer Runde Casting gegangen und das war's, aber ich weiß nicht, wie viele Leute man sich vorher angeguckt hat. Das ist dann auch nicht unbedingt bei allen Menschen, die am Schluss die Entscheidung treffen, landen alle Leute, die einmal vorgeschlagen werden, auf dem Tisch. Es ist oft so, dass man sagt, so, ey, hier haben wir einen Pool von 50 Leuten und da sortiert man dann ein bisschen aus. Das hat gar nichts mit der Spielqualität der Leute oder dergleichen zu tun, sondern man will ja auch so ein bisschen in die Richtung der Originalstimme gehen.
Ja.
Beziehungsweise hat man sowas, was man da drin hört oder in dem Charakter sieht und hört sich dann halt Soundbeispiele an, spiegelt sich das da drin wieder. Und das wäre ja bei Ezra zum Beispiel, was auf der einen Seite ein bisschen frech ist. Er ist ja ein kleiner Gauner, er ist ja ein junger Han Solo so ein bisschen. Aber auch natürlich was Verletzliches, was Verwundbares, die Geschichte mit seinen Eltern. Und ich glaube, dass es dann sozusagen mehrere Elemente gibt, die man gerne in einer Stimme haben möchte. Und da hört natürlich auch jeder ein bisschen was anderes.
Klar.
Und wie dann am Schluss es dazu gekommen ist, dass man bei dem ja sagt und bei dem anderen eher nicht, das ist oft auch ganz persönliches Empfinden.
War für dich Star Wars schon immer auch so ein Wunsch mal gewesen? Bist du Star Wars-Fan?
Ja, also ich habe meine Schwester und ich haben auf jeden Fall Star Wars, ich weiß nicht, wie oft wir als Kinder Star Wars geguckt haben, die ursprüngliche Trilogie.
Yeah.
Oft, auf jeden Fall, ziemlich oft. Also Sat.1, 20.15 Uhr und wir durften als Kinder nicht sonderlich viel Fernsehen gucken. Es war dann viel mit gute Noten nach Hause bringen und lange battlen, wenn man in der Fernsehzeitung gesehen hat, dass Star Wars läuft, dass man sich alle 3 Teile angucken durfte. Und irgendwann kam sie ja dann, glaube ich, auch relativ inflationär manchmal, sozusagen mehrfach im Jahr. Aber ja, das war schon so ein Highlight damals. Und deswegen habe ich mich tierisch gefreut, weil für die Ich hatte schon damals die Hoffnung, dass ich für Episode 1 bis 3 eine Möglichkeit hätte, aber es gab eigentlich nur eine einzige Rolle, die möglich gewesen wäre. Das wäre der junge Anakin gewesen. Und die hat ein sehr lieber Kollege, Konstantin von Jaschorow, mit dem ich auch echt gut bekannt bin, ja. Der hat ihn gesprochen, also no hard feelings und so viel mehr gab es dann da halt auch nicht.
Ja, und er hat ihn ja auch nur in einem Film gesprochen, hat ja nur genau. In Episode 1 gesprochen. Danach ist es ja dann Vanya Gerike geworden, genau. Ja, das ist super interessant, also Star Wars Fan schon von Kindesbein mehr oder minder an und dann kommst du in diese, oder dann bekommt man diese Rolle. Dann,
genau.
Wie fühlt sich das an? Also ist das dieser Moment, wo du sagst, also, oder hast du dir darüber Gedanken gemacht, was vielleicht dieser Charakter auch für eine Reichweite hat? Weil ich nehme an, du hattest nur so ein paar Grundinformationen, wie dieser Charakter eventuell geschrieben ist, aber du wusstest ja auch nicht von Anfang an, wo geht die Reise hin?
Genau, also ich konnte zu ihm natürlich nicht absehen, wie gut das auch läuft. Das war für mich sozusagen ganz ehrlich, dann gingen wir alle davon aus, okay, das ist Star Wars, aber auf Clone Wars ist das dann jetzt ein bisschen Kinder-Star Wars. Und dann merkt man relativ schnell, es ist eigentlich gar nicht so richtig. Und dass die Serien halt auch einfach ziemlich gut geschrieben sind. Aber ich glaube, das hat sich inzwischen auch verschoben. Dafür ist auch so ganz gut, was so im Anime-Bereich passiert ist oder auch bei Superhelden. Ja. Vielleicht noch so vor 10, 15 Jahren war die Wahrnehmung von solchen Sendungen eher so, das ist jetzt sozusagen für die lieben Kleinen.
Ja.
Das hat sich halt komplett geändert seitdem. Also da ist ganz viel passiert, wie Menschen generell so eine Produkte auch wahrnehmen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die Charaktere später dann auch so wichtig für die Fanbase werden und auch wichtig für die eigentliche Geschichte, weil ich will jetzt hier nicht irgendwie erzählen, wie Disney wahrscheinlich inzwischen Star Wars warnend oder Lucas, aber dass natürlich diese ehemals Nebengeschichten extrem relevant geworden sind und auch die Leute sehr, sehr lieben gelernt haben, ist schon interessant.
Definitiv, ja. Gerade Ezra hat sich nun mal halt auch in die Herzen vieler gespielt oder die Crew, der Ghost, die ganzen Spectres, ob das jetzt Sabine war, ob das Hera, Kanan, Seb, Chopper, den haben ja auch viele gern. Das sind ja alles so Charaktere, die man dann auch irgendwie kennen und lieben lernt. Hast du denn selber auch, nachdem die Serie abgedreht war oder vielleicht auch sogar dazwischen, hast du selber auch Rebels geschaut komplett?
Komplett nicht. Ich habe mehrere Folgen geguckt, aber ich habe es nicht komplett geguckt, weil der Genuss dann doch irgendwann ein bisschen verloren geht, wenn du viel und in dem Fall halt auch wirklich viel schon gesehen hast.
Ja.
Und es ist sozusagen, ich habe die Serie halt quasi einmal bei der Arbeit gesehen und dann ist es was anderes. Also ich habe mir mal einzelne Folgen, die ich sehr gut fand, habe ich mir dann hier und da mal was rausgepickt. Ich habe mir zum Beispiel mal die letzte Folge angeguckt, weil dann manche doch so, es fehlt so, du hast eine Stelle, durfte dir nicht gescreent werden. Dann fehlt dir so ein bisschen was so, aber generell müsste ich das wahrscheinlich irgendwann mal nachholen, aber dann gleich mit Clone Wars zusammen. Vielleicht, wenn die nächste Grippe zuschlägt.
dann ist das aber eine ganz schön lange Grippe, Konrad.
Wie viele Folgen sind es insgesamt? Es sind 120 oder sowas?
Das kommt etwa hin, 30, ja, 30, 60, 90, das könnte ungefähr hinkommen. Nee, ein bisschen weniger sind es, aber bei Rebels
ist es weniger. Sind 200
Clone Wars ist ja, da kann man nicht mehr zählen. Und dann muss man es auch in der chronologisch richtigen Reihenfolge gucken. Ja. Das hat ja Clone Wars damals noch anders gemacht. Die ersten Staffeln waren ja komplett gemischt. Aber ich hoffe nicht, dass du krank wirst, aber ich kann es dir definitiv empfehlen.
Alles klar, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber zum Beispiel Ahsoka habe ich mir dann mal dieses Jahr angeguckt. Das fand ich zum Beispiel auch echt ziemlich gelungen. Da es ging ja bei, leider inzwischen, muss ich auch sagen, ziemlich ungerechtfertigt. Bei vielen Serien gehen ja inzwischen die Meinungen teilweise ein bisschen auseinander und auch sehr ungerecht. Also was heutzutage alles zerrissen wird, auch an Filmen, denkst so, es scheint nicht deinen Geschmack getroffen zu haben, aber ist deswegen nicht das schlechteste Produkt, das jemals irgendwie die Menschheit gesehen hat. Also ich habe oft das Gefühl, dass gerade im Internet, auch bei YouTube-Bewertungen, die Menschen nicht mehr so richtig Maß halten können, wie gut oder schlecht etwas dann ist. Also es ist entweder perfekt oder katastrophal.
Ja.
Ich fand die zum Beispiel ziemlich gut gemacht, Ahsoka. Also ich fand die sehr rund.
Ja, also wir hatten im Podcast auch drüber gesprochen, haben die auch als sehr gut empfunden. Es gab natürlich schon auch ein paar Schwächen. Das ist ja auch in Ordnung. So eine Serie kann ja auch nicht kontinuierlich gut sein. Also zumindest nicht, dass alle sie gut finden. Aber du sagst das jetzt ganz richtig. Also dieses Maß finden auch, was man sagt, naja, ist es jetzt was gut, ist was schlecht. Aber gehst du damit besonders um? Kannst du damit umgehen? Oder sagst du, ich habe die Rolle nur gesprochen, dann ist mir der Rest eigentlich auch erstmal egal?
Das hängt immer so vom Projekt ab. Also ich glaube, erstmal muss man dazu sagen, nicht alles, woran man mitarbeitet, kann dein absolutes Herzensprojekt sein. Weil, das liegt einfach daran, man macht zum Beispiel, ich habe dieses Jahr einen keine Triggerwarnung, das ist eine sehr, sehr heftige Serie, Monsters auf Netflix. Da ist es so True Crime.
Habe ich dich auch gehört. Die Brothers Menendez-Brüder.
Ja, genau. Fantastische Serie. Zum Beispiel, die fand ich wirklich auch einfach fantastisch gemacht, sehr, sehr gut. Dann macht man eine andere Serie, sagen wir mal zum Beispiel eine koreanische Telenovela. Hey. Und die würde man dann privat einfach nicht gucken. Das heißt aber nicht, dass man die nicht ordentlich ausarbeitet, dass man sich nicht trotzdem Mühe gibt. Aber dann ist für mich auch sozusagen ein bisschen meine Arbeit getan, wenn ich da in dem Moment mich wirklich auch reinhänge und meine Leistung erbringe. Ist aber dann vielleicht nichts, was mich so persönlich bewegt, wenn jetzt jemand sagt, ach, das ist aber kein so tolles Projekt.
Okay, ja, das ist ja auch wichtig. Man muss ja auch irgendwie das Privat- und das Berufliche auch ein bisschen trennen können voneinander.
Genau, absolut. Aber es gibt natürlich andere Serien, die ich persönlich auch wirklich gut finde, wenn man an denen mitgearbeitet hat. Dann fühle ich mich jetzt nicht gekränkt, aber ich finde, ich kann dann schon eher nachvollziehen, warum Leute, die noch tiefer in der Materie drin stecken oder die diese Serie vielleicht produziert haben oder im Originalregie geführt haben, warum die sich da ein bisschen auf den Schlips gedreht fühlen, wenn jeder Fehler so überspitzt wird, dass das Verhältnis einfach nicht gewahrt wird. Und ich finde Kritik auch sinnvoll und auch gut, aber es wird halt teilweise ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, habe ich eigentlich das Gefühl.
Das ist auch ein Thema, da kann man wahrscheinlich auch stundenlang drüber sprechen am Ende des Tages. Aber ja, bin ich auch bei dir. Also ich glaube, da wird ganz oft, das wird viel zu heiß gekocht, als es am Ende gegessen wird.
Ja, genau. Also.
Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Aber lass uns gerne mal noch im Synchronstudio bleiben. Wir hatten ja gerade diesen kleinen Schwenk da. Wie war denn so eine Aufnahme mit, war das was Besonderes, Ezra aufzunehmen im Studio oder ist das im Grunde immer irgendwie gleich, identisch?
Nein, es war auf jeden Fall was Besonderes, weil ich finde die Rolle sehr dynamisch, sie ist auch relativ hell, sie ist ja eigentlich jünger gewesen, also deutlich jünger als ich. Ich fand auch dieser Lernkurs sozusagen, sie haben ja so eine klassische Odyssee-Geschichte und damit spielt natürlich Star Wars auch immer sozusagen, sich selbst mit seinen eigenen dunklen Kapiteln zu konfrontieren, sozusagen. Das ist ja so ganz essentiell immer in Star Wars, dass man Herr seiner eigenen Dunkelheit werden muss und sich sozusagen selbst stellen. Und das kommt dort ja auch ganz groß zum Tragen. Und dann war es auch für mich einfach so, dass an dieser Serie ein ganz, ganz toller Mensch mitgewirkt hat. Chris Press, dem ihr alle auch zu verdanken habt, dass all diese Dinge so präzise waren und dort jedes Wort gestimmt hat. Der war mal Supervisor für diese Serie und hat später die Regie übernommen.
Okay.
Der ist leider von uns gegangen vor ein paar Jahren. Und der, für mich wird Rebels immer dieser Mensch sein. Und deswegen halte ich den in sehr großen Ehren. Und das war für mich, also für mich war es damals schon was Besonderes. Und im Nachhinein noch umso mehr. Das war ein sehr toller Typ. Also, wenn ihr euch bei irgendjemandem bedanken wollt, dann bei diesem Mann. Der hat dafür gesorgt, dass viele, viele auch Clone Wars, viele Star Wars sehen, sich so gut anhören, wie sie sich anhören.
Okay, das finde ich sehr fein. Also ein schöner Hinweis für alle, die jetzt draußen seid. Jetzt wisst ihr, wer da mit in der Verantwortung gewesen ist. Vielen Dank. Wie lief denn so eine typische Aufnahme ab bei Rebels? Kannst du das beschreiben?
Also man kommt so normalerweise, dadurch, dass sie ja eine der Hauptrollen ist, kommt man vielleicht so für einen Termin, der ist so 2 bis 4 Stunden. Das heißt, wir unterteilen so eine Staffel, sagen wir 20 Folgen. Dann mache ich nicht 20 Folgen am Stück, da würde ich tagelang quasi im Studio sein, sondern wir machen dann vielleicht an einem Tag eine Folge und wenn die ganz besonders kurz ist, vielleicht auch ein bisschen mehr. So.
Okay.
Das sind, weil ich würde sagen, so jemand wie Ezra hat dann vielleicht so 60 bis 100 Sätze in etwa in einer Folge. Weil das kommt dir, du denkst dir so, oh, eine ganze Folge an einem Tag. So viel reden die oft gar nicht, weil es gibt ja viele Charaktere und viele Nebenplotstränge und dann gibt es auch, wenn es die Hauptrollen sind, werden die oft geteilt, dann sind die einen da unterwegs, die anderen da. Also die sind nicht alle nonstop am Reden. So, wenn man das dann so.
Ja,
es gibt
auch
Folgen, da ist dann mein Termin 10 Minuten lang gewesen. Und dadurch, dass es natürlich auch viele Action-Elemente gibt, und das mag ich persönlich sehr gerne, ich mag das sehr gerne, wenn es physisch ist. Es gibt immer ein Ding, das sagen mir alle Tonmeister beim Synchron, ich bewege mich viel zu viel, was eher schlecht ist. Was auch mit Spiel auch mal gut sein kann. Du kannst halt sehr dynamisch sein, es passieren viele Sachen und du kannst richtig in die Vollen gehen. Das finde ich persönlich unglaublich cool. Und weil es eine Animationsserie ist, und das sehe ich zum Beispiel bei Animes auch ähnlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass bei animierten Projekten sich die Produzenten mehr trauen, tief in die Gefühle reinzugehen. Also auch mal ein bisschen, nicht mal nur unbedingt auf die Tränendrüse zu drücken, aber sondern wirklich tief in Emotionen reinzugehen. Das fand ich auch zum Beispiel bei Rebels cool. Da sind viele Dinge passiert, die einfach sehr emotional waren. Star Wars ja eh generell, aber dort halt auch.
Das stimmt.
Das heißt, es gab eine ziemlich große Bandbreite und mir hat der Charakter auch einfach Spaß gemacht, weil es halt sehr, wie am Anfang meinte, sind es ja so ein bisschen Han Solo-Elemente, der ist ja sehr frech, sozusagen ein bisschen lustig. Der hat so ein bisschen was so Robin Hood, ein kleiner Downer. Und es ist schon, hat einfach immer Spaß gemacht. So,
okay.
Bestimmt so ein Feel-Good-Character.
Finde ich gut, finde ich gut. Jetzt weiß ich, also was heißt ich weiß, aber ich habe es zumindest jetzt auch schon mehrfach gehört, man ist ja oft alleine im Studio. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so wie früher. War das bei Star Wars Rebels anders?
Es ist eigentlich schon seit fast 20 Jahren immer so, dass wir alleine im Studio sind. Und es liegt daran, dass in ganz vielen Gründen. Erstens, viel leichter zu buchen. Zweitens, die Kosten für so eine Synchronaufnahme, wenn du alle gleichzeitig buchen würdest, würden exponentiell durch die Decke gehen und werden wahrscheinlich gar nicht mehr zustimmbar sein und könnte gar nicht so viel synchronisiert werden. Und das Dritte ist doch einfach, wir würden sowieso dann im Studio wahrscheinlich einzeln aufgenommen werden, weil die auf unterschiedlichen Tonspuren liegen. Man dann das beim Mischen, das kennst du wahrscheinlich auch bei deinem Podcast, du kannst halt ganz alles abmischen. Daher kommt es. Ich finde es prinzipiell schade. So, ich finde es eigentlich sehr gut, wenn wir zusammen im Studio stehen, weil dadurch ein bisschen das kreative Chaos dazu kommt. Du kannst alleine sehr gut, also perfekt Sachen replizieren, aber manchmal entsteht halt nicht so dieser eine kleine Funke, der entstehen würde, wenn man zu zweit davor steht und völlig verrückte Betonung und die geht dann plötzlich auf, weil dein Kollege das anders aufnimmt und plötzlich ist der Satz ganz anders als gedacht, aber es geht halt auch.
Okay, ja. Aber das heißt also, hier war es genauso oder ist es genauso wie immer. Man steht dann mehr oder minder alleine da und hat dann die Regie und den Tonmeister dann in der Kabine sitzen.
Das genau, ist so, also du hast da drei Leute um dich rum. Das ist immer ein Regisseur oder eine Regisseurin, die quasi dich durch das Projekt führt. Man kann es auch sozusagen Spielbetreuung, weil natürlich auch schon viel vorgearbeitet wurde. Wir haben ja eine Originalfassung, aber manchmal versteht man das auch einfach gar nicht so schnell, was ist jetzt hier genau gedacht? Oder auch die Betonung, wie soll das gebaut sein? Das ist jemand, der sich vorher intensiv mit dem Projekt auseinandergesetzt hat und dir dabei helfen kann, schnell zu erarbeiten, was du eigentlich machen sollst. Dann nimmt dich jemand auf, ein Tonmeister oder eine Tonmeisterin, und dann sitzt da noch jemand für den Schnitt. Also jemand, der die ganze Zeit sagt, du musst breiter sein, du musst schneller sein, musst hier eine Pause machen, der Atmer ist länger, weil es soll ja lippensynchron sein. Und synchron ist auch viel aushalten zu können, dass du von morgens bis abends kritisiert wirst, weil du stehst eigentlich da und du musst dir immer wieder vergegenwärtigen, dass da drei Leute dir dabei helfen, dass du dich so gut anhörst, wie es geht. Aber eigentlich sagen sie dir die ganze Zeit nur, wie schlecht das ist, was du machst.
Das ist ja auch mies. Ja. Ja.
Nein, aber es ist sozusagen natürlich, das ist halt die Aufgabe, und am Schluss kriegst du auch mal ein Lob und das, anders würde es auch nicht gehen, aber eigentlich musst du dir bei jedem Satz anhören, was alles falsch ist. Du musst halt möglichst schnell erarbeiten, wie es am besten wäre. Genau.
Okay. Das klingt aber auch doch sehr nach einem Knochenjob. Ich glaube, das interpretieren auch viele falsch, glaube ich, diesen Job des Synchronsprechens oder auch der Synchronschauspielerei. Also.
Ich glaube, die Kunst oder das Schwierige liegt daran, sozusagen das alles aufzunehmen, sich davon nicht irritieren zu lassen und trotzdem halt in der Spielfreude zu bleiben und Spaß daran zu haben. Weil eigentlich geht es natürlich nur, du kannst das nur spielen, wenn dir das irgendwie auch schon, also wenn du in der Szene bist und Freude hast, aber trotzdem musst du das schnell, du musst es halt parallel aufnehmen können. Und ich glaube, genauso wie halt auch als Schauspieler, ist es ja so, wenn du vor der Kamera stehst, reden auch Dutzende Leute auf dich ein, was alles gerade noch nicht optimal war und trotzdem sollst du im Moment sein. Und das ist sozusagen nicht das Schwierige, aber sozusagen, womit man sich auseinandersetzen muss. Die kleine Hürde.
Ja klar, natürlich. Ist absolut nachvollziehbar. Gab es denn noch irgendeine besondere andere Herausforderung während der Aufnahmen oder ist sonst alles normal verlaufen, sage ich mal?
Bei Star Wars sind manchmal die Namen, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich mochte die ursprüngliche Trilogie unglaublich gerne. Und ich habe auch hier und da mal einen Star Wars Roman als kleiner Junge gelesen. Aber ich würde wirklich sagen, ich bin nicht so tief in dieser Welt drin, dass mir die Namen einfach alle leicht von den Lippen gehen. Und wenn du diese Welten hast, wo die Namen für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr wichtig sind, dass das authentisch und realistisch ist. Und das muss dann schnell gehen. Also zum Beispiel hast du eine actiongeladene Szene und du schreist es rüber, irgendwie die Lothratte oder was auch immer. Und das muss alles sitzen. Und dann denkst du, es gab dann schon hier und da mal Takes, die man dann, also Aufnahmen, die man 10, 15 Mal den gleichen Satz versemmelt hat, weil man es immer falsch betont. Da wird man halt verrückt. Und du weißt aber halt auch, die Leute wollen aus gutem Grund es halt richtig haben.
Ja, klar.
Weil die Illusion sofort zerbrochen ist, wenn es falsch ist.
Mhm. Das ist richtig, ja. Also gerade so, diese typischen, also es gibt ja, das habe ich jetzt auch gelernt, es gibt ja so ein, ich sage jetzt einfach ein Fremdwörterbuch, was ihr quasi, oder was Star Wars quasi hat, wo dann verschiedene Worte, die in Star Wars genannt worden sind, die hat, Jesse sagte mir jetzt aus der letzten Folge, Kredits und nicht Credits, ja, dass man so gewisse Aussprachen ja auch dann mitnehmen muss, damit das einfach auch passt für alle. Ich kann mir vorstellen, dass das auch herausfordernd ist, weil du ja gerade sagst, gewisse Namen sollten ja dann auch richtig sein. Die Fans wissen, wenn der Konrad jetzt Mist baut, dann hört sich das ganz anders an.
Genau, und es ist halt auch so, ich glaube, dadurch, dass halt Star Wars in den 80er Jahren halt das erste Mal synchronisiert wurde, man würde heute vielleicht, sind Anglizismen viel geläufiger. Also keiner würde sich mehr daran stimmen, wenn einfach auch in der deutschen Serie Credits gesagt werden würde.
Richtig.
Das haben wir halt damals anders, wo das anders war, was ja auch schön ist. Und ich glaube, dass im Nachhinein, auch dadurch, dass wir halt immer noch weiter synchronisieren, diese Illusion, dass man in dieser Welt drin ist, auch wenn man sagen würde, oh, das würden wir heute ganz anders machen. Wenn man das weiter mitträgt, dann baut sich das sozusagen auf. Das ist sozusagen wie Baumringe, die sich halt immer weiter aufbauen. Dieser Baum wächst und gedeiht. Wenn man dann komplett damit bricht, man sieht es ja in anderen Franchises, wo dann, keine Ahnung, Umbesetzungen stattfinden oder Namen mal ganz anders ausgesprochen werden, das finden die Leute blöd. Ich habe zum Beispiel vor Ewigkeiten Maze Runner synchronisiert.
Ah ja.
Und da gab es eine deutsche Übersetzung des Buchs und da wurden auch alle Begriffe aus dieser Übersetzung verwendet. Und ein paar dieser Begriffe sind eher ungewöhnlich, so nicht so zugänglich, aber natürlich für die Leute, die das Buch gelesen haben, die haben sich unglaublich gefreut, dass wir in dem Film, wir hätten das ja auch alles anders machen können, wurde die komplette Terminologie, die interessant gewählt war, also nicht mal schlecht, aber einfach ungewöhnlich gewählt war, wurde einfach komplett durchgezogen.
Das ist super spannend. Ich mag diese Idee, dass man halt auch das wirklich so weiterführt, um halt, ja, wie du es gerade gesagt hast, den Menschen, die das dann hören, sehen, dann auch dieses Gefühl zu vermitteln, es ist halt immer noch das Gleiche. Ja,
genau.
Das finde ich toll, definitiv.
So ein bisschen diese Illusion aufrecht zu erhalten und es hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun. Ich glaube, dass da haben andere Leute das mal gemacht und ich finde es, man kann auch mal neue Dinge angehen und komplett neue Wege gehen, aber wenn man die Möglichkeit hat, zumindest eine Hommage oder in irgendeiner Form Respekt zu zollen, die Leute, die sich schon mal mit diesem Thema beschäftigt haben, sollte man das durchaus tun.
Durchaus, absolut. Hast du denn kannst du dich an den Lieblingsmoment erinnern während einer Aufnahme, also von irgendeiner Szene, wo du sagst, Mensch,
wie viel dürfen wir jetzt spoilern? So,
ich glaube, also sind wir ehrlich, Rebels ist schon so lang aus, also so lang fertig, das ist seit 2018 durch. Ich glaube, du kannst da jetzt schon ruhig spoilern.
Ich muss sagen, dass mir die letzte Szene sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Das ist natürlich, so, da hat jemand dieser Highland-Moment, aber das, weil sie es gar nicht so überhöht haben. Es gibt ja andere Star Wars-Momente, die wirklich sozusagen ein bisschen Space Jesus sind, also wo es wirklich darum geht, sozusagen, dass dann der eine, der sich für alles aufopfert, aber in diesem Moment sozusagen dieses völlig selbstlose sozusagen so für meine Freunde, für meinen Planeten und auch in Erinnerung an meine Eltern gehe ich diesen Schritt. Das war schon schön dargestellt und es war auch gar nicht so überhöht. Es war halt sozusagen so ein Akt des Opferns, den halt in gefährlichen Situationen, vielleicht in irgendwelchen Krisengebieten, Kriegsgebieten wahrscheinlich viele, viele Menschen schon gegangen sind. Es war auf eine schöne, kleine und trotzdem große Art gleichzeitig dargestellt und ich fand das sehr liebevoll. Und ich finde, vielleicht hat Rebels sowieso auch so gut gewirkt, weil das sind halt sozusagen alles Helden, aber ihre Heldentaten sind eine Nummer kleiner als vielleicht in den Hauptfilmen. Und dadurch viel näher. Und auch das sozusagen, da wird halt sozusagen ein Planet beschützt, aber es geht halt nicht um was noch Größeres, das ganze Universum. Und dass dann hinten heraus so bedeutend ist, tja, das merken wir halt jetzt.
Ja, absolut, absolut wahr. Ach ja, das schön. Das war auch eine ganz, ganz besondere Szene. Also die finde ich unglaublich. Also die hat mir damals als noch heute, wenn ich die immer mal wieder sehe, die treibt mir noch die Tränen in die Augen. Weil das schon sehr, sehr emotional ist, definitiv. Ach, schön. Aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, du hast jetzt gerade der Highland Space Jesus, ja, man möchte sich ja da gar nicht so hinstellen, aber hast du das Gefühl, solche Momente, da gibt es, oder da nimmst du einen Charakter ganz besonders wahr und kannst du das auch übermitteln während einer Aufnahme oder wie viel Konrad steckt denn wirklich in Ezra?
Ich glaube, ein bisschen davon musst du immer mitnehmen, aber ich halte es da auch so, mit einigen britischen Schauspielern. Ich denke, dass sozusagen Schauspiel und auch Synchronsprechen ist halt auch immer noch ein Gewerk. Also es ist ein Handwerk. Und du solltest natürlich versuchen, das nachzuziehen, du sollst dich da auch reinfühlen können, aber es gibt auch einen guten Grund, warum man ziemlich wieder weg vom Method Acting gekommen ist. Du bist halt immer noch ein Schauspieler bzw. ein Synchronsprecher und versuchst natürlich mit deinem Handwerk dieser Szene gerecht zu werden, aber du solltest, ich glaube, es endet im mittelfristigen Wahnsinn, wenn du versuchst, jede Rolle sozusagen völlig zu identifizieren, aber du musst natürlich schon immer so Ansatzpunkte finden, wie ist diese Rolle gefüllt sozusagen, kenne ich ähnliche Momente oder wie kann ich da rankommen?
Okay.
Ja, definitiv ganz so aufopferungsbereit wie Ezra war ich dann vielleicht bisher in meinem Leben doch noch nicht. Ich glaube, wir treffen uns da vielleicht so eher in der frechen Jugend-Ecke so, aber ja. Nein, aber zum Beispiel das, wenn ich mich recht erinnere, es gibt so Momente, die so überölt sind, wenn so ein Opfer stattfindet. Und das finde ich, kann manchmal, um es mal neudeutsch zu sagen, ein bisschen cringe sein. Und das fand ich, hatte es halt nicht. Es hatte was, ein bisschen abgeklärtes, ruhiges, abschließendes und auch eine Zufriedenheit. Sozusagen. Es hatte wirklich so was Grundbuddhistisches, eigentlich sozusagen sein, auch seinen Frieden mit sich selbst geschlossen zu haben. Und es hat einfach zu tun. Einfach zu tun, was getan werden muss. Und nicht, weil man sich selbst für den Coolsten hält, sondern weil es einfach keinen anderen Weg gibt. So, und das fand ich, war schön dargestellt.
Ja.
So, wenn es da noch Möglichkeit gegeben hätte, hätte er das nicht gemacht. Sozusagen, es war
vielleicht
nicht so ein unerfüllter Todeswunsch, so habe ich das wahrgenommen, sondern es war in dem Moment halt etwas, was getan werden musste.
Ja, richtig, ja, stimmt. Ach, schön, ja, da fühle ich mich gerade wieder ein bisschen zurückversetzt, gerade in diese letzte Staffel, die emotional sehr, sehr stark war. Also war ja alles, wir haben es dafür schon festgestellt, war ja komplett immer Emotionen mit drin, aber das war schon was ganz Besonderes. Wenn du jetzt weißt, also jetzt gehen wir mal auf Ahsoka kurz ein, auf die Serie, wo du ja den Ezra auch nochmal gesprochen hast. Du weißt, hey, ich muss jetzt wieder Ezra sprechen. Eine Rolle, die ich einige Jahre gesprochen habe. Wie bereitest du dich auf, oder wie hast du dich auf Ezra vorbereitet? Konntest
also ich habe mir nochmal so ein 10-Minuten Recap auf jeden Fall angeguckt. Weil das ist ja auch das Schöne heutzutage am Internet, man findet alles so. Ja. Wobei man dann auch oft auf irgendwelche interessanten Fan-Theorien, ich wollte dann nicht in diesen Unterbau des Internets eindringen, wenn man mal anguckt, was da sonst noch so alles ist. Genau, aber ich, mir wurde auch immer von gesagt, hey, fängt ganz homöopathisch an sozusagen. Und es war damit auch sehr interessant. Ich weiß nicht, wie viel wir hier spoilern wollen. Vielleicht hat es doch, haben es viele Leute auch noch nicht geguckt.
Ja.
Genau.
Ja.
Er kommt vor. Wie viel werdet ihr dann sehen?
Richtig.
Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, dass sozusagen es ja halt so viel Zeit vergangen ist und sie dem auch gerecht wurden. Also von der Art, wie gespielt wurde, fand ich ihn anders und ein bisschen anders angelegt. Und ich finde es dann auch spannend, wo es dann vielleicht hingehen kann. Und man merkt halt ganz stark, dass, glaube ich, diese Charaktere, alles, was mit dem Mandoverse zu tun hat, ich weiß jetzt nicht, wie du das warst, also mir wurde mal gesagt, manche Leute sehen das so als das neue Kern-Star Wars an.
Ich glaube, das ist genau das Gleiche, was wir vorhin hatten. Da gibt es halt solche und solche, die dann das zerreißen und die das ganz toll finden und es genauso sehen. Ich glaube, ist einfach ein großes Ding.
Genau.
Star Wars, einfach alles, was dazukommt. Klar, Mandoverse ist halt gerade so der zentrale Punkt, genauso wie die Skywalker-Saga ja lange Zeit der Haupt- und Drehpunkt war, aber Haupt- und Drehangelpunkt. Aber jetzt haben wir, klar, das Mandoverse noch. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Genau, und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich finde auch viele unglaublich gute Charaktere da drin. Und ich bin auch gespannt, wie das mit den Kinofilmen weitergeht. Ich hoffe, dass da ja der Ezra vielleicht auch mal irgendwann in irgendeinem Kinofilm mal und einen kleinen Besuch abstattet, aber mich hat es gefreut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ziemlich beeindruckt von dem Cast des Originalschauspielers. Denn ich finde es immer relativ schwierig, wenn man eine Comicvorlage hat, ist es immer schwer, den passenden Schauspieler zu finden. Trifft es halt nie, 100%. Aber es ist so dicht dran, dass es schon ein bisschen erschreckend ist, würde ich fast sagen. Ich fand es sehr, sehr gut gecastet.
Das ist Iman Esfandi gewesen? Oder ist es? Ja, nicht genug.
Ja.
Genau, und da muss man auch aufpassen, nicht, was hast du mir die Leute in der Vergangenheit spricht, aber der ist wirklich sehr gut gecastet worden. Hat man ja vorher auch im Aladdin-Film, in der Realverfilmung, hat er den Aladdin gespielt. Also ja, ist ein guter Cast. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass der am Ende so gut passt, weil man ja dann primär irgendwie man hat ja das eine Gesicht dann im Kopf, ja. Der sieht halt aus wie Aladdin aus dieser Realverfilmung. Passt das zu Ezra?
Ist der das wirklich? Ich dachte, wäre dann niemand anders geworden.
Ich glaube,
dass der erste im Rennen war und der ist eigentlich ein anderer Schauspieler. Nicht, dass wir die jetzt durcheinander werfen.
Ich meine ja, aber wir können ja einfach... an einem Computer, ich checke das einfach mal für uns.
Genau so.
Ich checke das jetzt mal für uns. Und
genau, nicht, dass ich jetzt hier, das hier noch gesagt habe,
vielleicht
der
Blöse, vielleicht
der Klugscheißer wollte da natürlich ja alles besser wissen.
Nein, du hast absolut recht. Ich habe mich geirrt, aber die Ähnlichkeit ist trotzdem da.
Genau, ja. Weil ich glaube, die sehen sich beide sehr ähnlich. Genau, und deswegen, aber ich finde den fantastisch gecastet.
Ja, definitiv.
Super gut und ich fand den auch, er hatte halt was sehr Ruhiges und ich bin auch gespannt, wo es mit ihm halt in Zukunft hingeht. Mhm. Ob zum Beispiel diese, ja, so ein bisschen das Schurkische und mit Schurke, aber im positiven Sinne, sozusagen dieser Han Solo-Archetyp so ein bisschen wieder rauskommt. Er hat natürlich ja auch ein bisschen eine andere Seite, dieses Verspielte.
Ja.
Oder ob das, weil er jetzt halt natürlich ein ruhigerer, gesetzterer Mann geworden ist,
klar,
dass er halt weg sein wird. Das kann natürlich auch sein.
Da kann viel passieren. Ja, aber ja. Was mich jetzt trotzdem interessiert, auch wenn du ins Studio gehst oder ins Studio gegangen bist, wie bereitet man sich denn auf eine Aufnahme vor? Hast du so ein Ritual, so dass du dir fünfmal auf die Brust haust oder irgendwie die Stimme ganz nee. Besonders
also
irgendwie?
Also wenn ich ein braver Synchronsprecher wäre, der ich halt nicht bin, also ich habe viele Kollegen, die zu Recht morgens die Stimme wecken und trainieren. Also du kannst morgens zum Aufwärmen Sprachübungen machen und das solltest du eigentlich auch. Also an alle angehenden Schauspielerinnen, Schauspieler und Sprecherinnen und Sprecher, bitte. Es gibt einen ganzen Katalog an Übungen, die man eigentlich regelmäßig machen sollte.
Okay.
Ich versuche das immer wieder mal, aber ich bin morgens lese ich sehr gerne Zeitschrift und Zeitung und irgendwie kommt es dann immer ein bisschen zu kurz. Das könnte man ein bisschen mehr machen. Wir haben ja auch, und also ich bin vollberuflich Synchronsprecher, das heißt, hauptberuflich mache fast nichts anderes. Ich gehe auch in mehrere Termine am Tag, aber ich versuche mir schon noch mal ein bisschen zu vergegenwärtigen, wo waren wir denn das letzte Mal? Und auch vom Sound mir noch mal so ein bisschen die Leute selbst vor Augen oder vors Ohr zu führen, weil man legt die Rollen doch schon ganz schön unterschiedlich an. Man hört sich einfach jedes Mal ein bisschen an. Aber viel ist auch sozusagen so stimmliches Muscle Memory. Also du hörst ein Wort, du hörst einen Satz und weißt ziemlich schnell wieder, wo du eigentlich warst mit dieser Rolle.
Okay.
Und es ist dann halt auch, je länger man das macht, ist es dann irgendwann Routine, bestimmte Dinge sind dann, gehen dann einfach so in Fleisch und Blut über. Es gibt aber auch immer wieder mal Termine, wo man dann doch schon auch ein bisschen aufgeregt ist, zum Beispiel. Also, weil die einem besonders am Herzen liegen oder so, und da gehört es Star Wars definitiv eher dazu, als vielleicht die koreanische Telenovela, von der ich vorhin erzählt habe.
Ja.
Nichts gegen die, aber.
Ne, so. Ne, klar, ne, das ist halt nochmal ein anderer Bezugspunkt, den man dann hat, ist klar. Ja.
Genau, und es sind oft auch Sachen, die für einen selbst, oder zum Beispiel, ich habe in Gotham den Riddler gesprochen.
Ja, ja.
Und die Rolle hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich mochte auch als Kind den Riddler unglaublich gerne, oder als junger Teenager oder wie auch immer. Und dass ich dann mal in einer Serie den Riddler sprechen durfte, fand ich einfach unfassbar cool.
Ja.
Und dann gibt es halt Sachen, die einen wirklich selbst wirklich... ja, begeistert.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, cool, finde ich cool. Jetzt hast du ja nach 5 Jahren, hast du dann Ezra nochmal sprechen können, also 5 Jahre sind ins Land gezogen. Wie viel, also vielleicht darfst du es gar nicht sagen, vielleicht ja schon, wie viel früher wusstest du das, dass Ezra wiederkommt?
Ich glaube, das darf ich euch nicht sagen. Aber
okay,
also man weiß ja schon immer ein Stückchen, dann logischerweise ein Stückchen früher. Aber jetzt noch gar nicht so absurd viel früher. Ich glaube, die pfiffigen Leute im Internet irgendwo kommt ja irgendwas immer schon rausgesprudelt. Also wer es sucht, findet ja schon immer irgendwie eine Info, dass da sich irgendwas anbahrt.
Klar.
Und teilweise eher erschreckend, wie viel die Leute dann teilweise schon wissen. Findest du nicht so, dass manche haben das Gefühl, in manchen Filmen oder Serien ist schon der halbe Cast raus, die halbe Plotline, man weiß schon, worum es geht.
Man hat das Drehbuch eigentlich schon gelesen.
Ja, quasi
bevor. Braucht gar nicht mehr ins Kino gehen am Ende oder die Serie sich anschauen. Was ja eigentlich auch traurig ist. Ich meine, es ist natürlich cool, wenn man so ein paar Infos hat, um einfach auch die Spannung aufrechtzuerhalten. Dafür gibt es ja aber eigentlich dann Trailer. Ja, das ist ja,
genau, absolut. Ich glaube, ich merke das auch so generell bei Comic, Anime, Manga, Verfilmungen, Superhelden, wenn sie halt auf einer Geschichte basieren, also auf einem Comicbuch, dann ist natürlich auch schon viel Information einfach draußen. Ja, da musst du, kannst du oft auch eins und eins zusammenziehen, wenn du weißt, aha, der Schauspieler spielt mit. Ja, wen wird der wohl in dieser Folge wohl spielen, sozusagen? Da gibt es dann halt oft gar nicht so viele Möglichkeiten.
Also, ja. Ja, gut, das ist natürlich jetzt hier bei Ezra. In der deutschen Fassung war es natürlich relativ klar, dass man da mit Sicherheit auf die gleiche Stimme zurückgreift, aber so hundertprozentig konnte man es ja gar nicht ahnen, weil ich sag mal, es könnte ja auch sein, dass man sagt, hier, der Eamon hat da eine deutsche Stimme, die ist gesetzt, die muss genommen werden, ja.
Auch da, ich meine, es gibt halt bestimmte, ich habe ja auch so ein Handvoll Leute, die ich relativ fest spreche.
Mhm.
Aber auch da ist es dann zum Beispiel bei gerade so Comic-Verfilmungen gibt, werden dann auch welche Ausnahmen gemacht oder dann wird das halt auch anders gesetzt, wenn sozusagen das ein Charakter ist, der so relevant ist, der schon mal gesprochen wurde. Das ist dann nicht immer ganz klar, aber in dem Fall war es halt nicht so. Ich glaube, dass bis auf Tanya Kahana eigentlich alle wiederverwendet wurden. Und das liegt auch daran, dass die gar nicht mehr in Deutschland lebt zurzeit. So kann ich mal sagen. So.
Okay. Ja, ich hatte in meiner Recherche, hatte ich gesehen, du hast ja auch, komme ich jetzt nochmal auf eine andere Stimme zurück, die du, oder einen anderen Schauspieler, den du synchronisiert hast, Andrew Garfield hast du ja auch gesprochen. Der aber im Spider-Man, also in diesen zwei Spider-Man-Filmen, hast du ihn nicht gesprochen.
Genau, weil ich ihn bis The Social Network gesprochen habe.
Ja.
Das war ein Film, wo es um Mark Zuckerberg geht, also die Entstehungsgeschichte von Facebook. Und ich leider die beiden Hauptrollen zu dem Zeitpunkt festgesprochen habe. Also einmal Andrew Garfield und Jesse Eisenberg. Und dann hatte ich, glaube ich, drei Recasts auf beide. Also sie haben eigentlich nur mich gecastet, dreimal auf unterschiedliche. Ich hatte den halben Film schon gesehen, bevor ich... So viel kann ich jetzt mal sagen, was auch sinnvoll war, weil sie halt sich echt nicht entscheiden konnten.
Ja.
Rufus meinte sie, nee, sie wollen, dass ich gerne Jesse Eisenberg spreche, das passt sehr, sehr gut. Seitdem spricht den Nico Sablik, den ich eigentlich auch besser auf Andrew Garfield finde, wenn ich ehrlich bin. Also, das hat es schon gut ergeben.
Das ist ja schon Größe, die du gerade zeigst, dass du sagst, naja, das ist halt auch eine Rolle oder ein Schauspieler, da finde ich eine andere Stimme auch besser als meine
Person. Gibt es definitiv, also es gibt... Das werde ich jetzt nicht für alles rausbesondern, aber es gibt bestimmt, wie sich Stimmen setzen, ist natürlich manchmal so, du fängst an, ihn zu sprechen und dann passt das so. Und auch wenn man die Originalstimme nicht kennt, dann wächst ihr auch mit dem zusammen und es passt ganz gut. Wenn man vielleicht 10 Jahre später den nochmal neu besetzen würde, hat sich eine Person ja auch vielleicht ein bisschen anders entwickelt, würde man anders besetzen. Und es gibt auch Leute, also ganz davon abgesehen, Nico Sablik ist auch ein Freund von mir. Ich finde ihn fantastisch gut. Das ist der Sprecher von Harry Potter. Für die Leute, die das, also vielleicht nachgucken wollen, wer das ist, der ist einfach ein unglaublich guter Synchronsprecher und ich finde das auch,
absolut.
Das gehört dann halt auch dazu, ist alles in Ordnung.
Ja, ich höre ihn auch unglaublich gern, also ich finde auch, also Andrew Garfield Spider-Man ist auch da super besetzt, also passt einfach wie die Faust aufs Auge.
Und bei Spider-Man durfte ich mich ja dann anderweitig mal verewigen, also auch gut.
Ja, siehste.
Ja, aber ich habe da einen Bösewicht mal gesprochen.
Du hast einen Bösewicht gesprochen?
Ja, den Sohn von Green Goblin. Oh Gott, in welchem
Spider-Man? Den jungen Osborn halt.
Genau.
Im Film?
Im Film.
James Franco, war das James Franco oder der aus dem...
Nee, also James Franco ist ja, siehst du, das liegt an den vielen Spider-Man-Reboots.
Ja, eben.
Also, James Franco ist das der Spider-Man in den Filmen von...
Sam Raimi. Also der,
genau.
also der mit Tobey Maguire.
Genau, und ich habe den bei Andrew Garfield, glaube ich, gesprochen.
Ah, hast du ja dann auch wieder zusammen
abgezogen. Und so schließt sich der Kreis quasi.
Cool.
Ja, genau. Aber dass sie die nicht weitergerichtet haben, weil ich finde die ja wirklich gut mit Andrew Garfield. Ich finde der hat auch super gepasst. Also Tom Holland auch. Ich glaube, sie sollten jetzt so schnell keinen Spider-Man-Reboot mehr bringen.
Nee, das wäre jetzt auch schade. Wobei ich es ja ganz schön fand, dass man nochmal alle zusammengebracht hat.
Ja, aber ich glaube, sie sollten jetzt mal Tom Holland eine Weile Spider-Man sein lassen. Ich glaube...
Ja, oder halt Andrew Garfield weitererzählen. Das wäre zumindest auch möglich. Aber das ist ein anderes Thema.
Genau, komm in hier. Sind ja hier bei Star Wars.
Genau, wir sind bei Star Wars. Und ich muss das aber trotzdem noch einmal in die Kiste der Anime-Bereiche greifen.
Gerne.
Du bist ja viel unterwegs gewesen, auch zuletzt auf verschiedenen Messen auch, auf Anime-Conventions und solchen Geschichten.
Genau.
Bist du auch für Star Wars unterwegs? Also bist du da auch auf verschiedenen Veranstaltungen?
Ich bin schon mal angefragt worden. Vielleicht ergibt sich das in Zukunft. Ich habe noch nicht so den Kontakt in die Star Wars-Welt aufnehmen können. So, also wenn ihr da irgendjemanden kennt, könnt euch gerne mal bei mir melden. Aber das ist für mich alles noch ganz neu. Ich habe bis Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, hatte ich gar kein Social Media, aus Prinzip nicht.
Okay.
Und ich habe jetzt erst gerade damit angefangen, ja, weil ja die böse KI so ein bisschen im Hintergrund steht. Und ich mir dachte so, diesen Kampf werde ich zumindest einmal anfangen zu fechten. Ich werde hier nicht, ich werde mich zumindest einmal in die Bresche werfen und mal gucken. Das steht ja halt so, das schwebt sozusagen wie so ein Damoklesschwert über der Synchronbranche gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, jetzt so ein bisschen nach vorne zu gehen und auch ein bisschen anfassbarer zu sein, auch auf Conventions mal zu sein, ein bisschen was darüber zu erzählen, was wir da machen. Und ich habe gemerkt, dass es gerade zum Beispiel im Animationsbereich, also 3D-Animation, aber auch Animes, das Interesse sehr groß ist.
Ja.
Und die Leute sind sehr darüber freuen und viele Fragen stellen dann wirklich auch froh sind, einmal sozusagen den Menschen zu treffen, der ihre Lieblingsserie synchronisiert hat. Und da hatte ich am Anfang gar nicht so mit gerechnet, aber ja. Deswegen, also, es gibt ja auch viele Star Wars Conventions und würde mich auf jeden Fall mal freuen, auch auf einer Star Wars Convention zu sein.
Ja, also, wenn ihr jetzt da draußen zuhört und sagt, wir haben Kontakte oder ich habe Kontakte, genau. ich bin ein Kontakt, dann schreibt doch Konrad gerne mal direkt über Instagram.
Instagram an. Ja, genau.
Genau. So hab ich's auch gemacht, hat funktioniert. Also von daher, er antwortet genau. Auch.
Oder du musst mal selbst eine Convention organisieren.
Oder das, genau. Das wäre dann der Schritt danach. Schauen wir mal, ob das irgendwann funktioniert.
Ja.
Ich würde auch noch mal einen Blick so ein bisschen in die Zukunft werfen wollen.
Really?
Wir hatten ja, also mir ist bewusst, du wirst jetzt über zukünftige Projekte gar nicht wirklich sprechen können. Ja, nee. Darf man ja ganz oft nicht. Also gerade im Disney-Bereich ist das mit Sicherheit eine ganz, hast du ja wahrscheinlich irgendwelche Verträge auch unterschrieben. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir eine zweite Staffel von Ahsoka bekommen, können wir ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass du dann auch wieder eine Rolle spielen wirst mit Ezra.
Würde davon ausgehen, ja.
Ja, ja. Also das, aber arbeitest du aktuell an irgendwas, wovon du sprechen darfst? Was muss ja kein Star Wars-Bezug jetzt haben, aber gibt es aktuell was, wo du...
Ich arbeite momentan an ganz vielen Sachen. Das Ding ist immer sozusagen die Sachen, an denen ich gerade brandaktuell arbeite.
Die darfst du nicht reden.
Über die darf ich nicht reden. Sozusagen immer so die letzten 2-3 Monate eher nicht. Nee, also es ist halt leider oft so, dass man die Sachen, an denen man gerade ganz aktuell arbeitet, immer nicht so sagen darf. So, das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Das kommt dann, es kommt jetzt sozusagen so ein Schwall gerade. Und mein Problem ist oft auch sozusagen von den Dingen, die ich so im letzten dreiviertel Jahr gemacht habe. Ich bin mir immer nicht sicher, wir arbeiten oft auch teilweise massiv früher. Zum Beispiel, ich habe jetzt halt Monsters gesagt bei Netflix, die ich fantastisch fand, weil ich jetzt selbst auf Netflix gesehen habe, dass sie wirklich definitiv auch schon komplett ausgestrahlt wurde. Aber manchmal ist es auch so, ich habe zum Beispiel vor kurzem einen ziemlich großen, coolen neuen Anime angefangen, Dandadan heißt der. Das ist so das große neue Ding. Völlig verrückt, das Verrückteste, was ich glaube, aber wirklich gut. Dann wurde mir gesagt, du darfst natürlich schon sagen, dass du da dabei bist, aber wann konkret und wie und was, noch nicht so und so sind die Ankündigungen halt teilweise auch. Also es ist dann sehr eigen, worüber man schon sprechen kann.
Okay.
Deswegen sage ich eigentlich mal so gut wie gar nichts.
Ja, und das ist ja auch richtig. Ich meine, du darfst ja auch keinen Vertragsbruch begehen, das wollen wir ja nicht. Also wir wollen dich ja auch weiterhaben.
Genau, nicht nur das, es geht auch einfach darum, man muss halt auch mal aus der Perspektive der Publisher sozusagen oder also der Streaming-Plattformen sehen. Da sitzen in Amerika oder in Japan oder in welchem Land auch immer, wo das herkommt, mehrere hundert Leute und arbeiten teilweise ein halbes Jahr oder ein Jahr daran und halten alles geheim. Und das sind wirklich unglaublich viel Zeit fließt da rein. Oder wird dann irgend so ein Synchronsprecher Hansel aus Deutschland alle Infos brühwarm, wäre ich auch persönlich eher nicht so happy. So.
Verstehe ich absolut. So. Ja, da bin ich absolut bei dir. Finde ich aber gut, dass du da aber auch so offen und ehrlich bist und sagst, ich kann es halt einfach nicht sagen. Das ist ja auch absolut in Ordnung. Also ich glaube, das versteht jeder.
Wobei ich schon in einem anderen Podcast den Spitznamen bekommen habe, Konrad Spoilerherz, weil es ist eher so, ich versuche mich hier selbst zu disziplinieren, weil ich nicht der deutsche Tom Holland der Synchronbranche werden will, also ja.
Okay. Nee, finde ich super, bin ich absolut fein mit. Aber dann sind wir einfach mal gespannt, wo wir dich in Zukunft weiter hören werden. Ich werde die Ohren gespitzt halten.
Absolut, vielen Dank.
Ja, wir haben im Vorfeld schon mal besprochen, dass es ja auch eventuell Fanfragen gibt, beziehungsweise Community-Fragen. Menschen, die auf meinen Aufruf auf Instagram gehört haben, gesagt haben, Mensch, ich möchte da mal eine Frage loswerden an den
Kunden. Sehr gerne.
Würde ich jetzt einfach mal loslegen, wenn das für dich in Ordnung ist. Also
machen wir doch.
Ein paar Fragen haben wir vielleicht sogar schon beantwortet, da müssen wir jetzt einfach gleich mal schauen. SW Unlimited, also Star Wars Unlimited nennt er sich, der fragt, wie war es für dich, Ezra nach so langer Zeit wieder sprechen zu dürfen? Haben wir vorhin schon mal ein bisschen besprochen?
Hat mich unglaublich gefreut. Hat mich wirklich unglaublich gefreut. Und es freut mich auch, dass sozusagen ein bisschen ein anderer Ezra ist. Das sozusagen hat man zwei zum Preis von einem. Das ist ein bisschen eine andere Rolle, aber trotzdem der gleiche Charakter. Super cool.
Sehr cool. Der Danny fragt, ob du eventuell von einem oder mehreren deiner Rollen Souvenire oder Sammlerstücke besitzt, also sowas wie Funko-Pop-Figuren oder vielleicht sogar ein Lichtschwert.
Ja. Ich kriege viele Sachen geschenkt auf diesen Conventions, das habe ich auch gar nicht gedacht. Ich habe jetzt auch Leuten gesagt, ich finde es total nett, Es kann ruhig, also wenn man mir persönlich, also ich wurde zum Beispiel zum Geburtstag gefragt, was ich, ob ich mir was wünsche, habe ich gesagt, du kannst gerne was in meinem Namen spenden, das finde ich total lieb, weil die Ecke mit den Figuren und Geschenken wächst und gedeiht so
Okay.
und ich kann dem irgendwann nicht gerecht werden, aber ich fand es am Anfang, also ich finde es immer noch cool, da mal reinzugucken und sagen, das ist schön, aber irgendwann, wenn es zu groß wird, also ich meine so, wenn du es unbedingt machen willst, sehr, sehr gerne, aber ich kriege auf diesen Conventions eigentlich immer Tassen, Spielkarten, Karten, so ganze Landkarten von diesen Welten,
Okay.
alles Mögliche. Und es
Okay.
ist wirklich cool, weil es ja auch interessant ist. Ich habe auch viel darüber gelernt, was gibt es überhaupt so alles. Das fand
Ja.
ich auch interessant, ja.
Gibt es auch Geschenke oder solche Sachen vom Studio? Also, dass man sagt, hier, du hast doch,
Mal.
ja, aber nicht
Es
so
ist
viele.
unterschiedlich. Power Rangers war früher zum Beispiel mal sehr großzügig. Die haben dir komplette Power Ranger Suits, alles. Also, weißt du, als wir das früher synchronisiert haben, dann war die auf jeden Fall erstmal immer eine Mordsgaudi, weil alle mit irgendwelchen Power Rangers Waffen rumgerannt sind. Aber das. Und man kriegt auf Computerspiele geschenkt. Zum Beispiel, wenn man ein Computerspiel gesprochen hat, dann kriegt man das geschenkt.
Welchen hast du einen Power Ranger selber gesprochen?
Ich habe drei Power Rangers, vier
Drei.
Power Rangers, glaube ich.
Okay.
Dino, Thunder, Aces, die oh, wirklich viel. Also Power Rangers, Rot, Blau, Schwarz, alles.
Alles dabei, okay. Das finde ich cool. Das finde ich cool. Wir gehen weiter in den Fragen. Wir hatten sie jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Jessie Rust, eine
Ja.
Kollegin aus dem Synchronbereich, war in der letzten Folge mein Gast. Die fragt drei Sachen gleich hintereinander. Und das erste ist:
Wow, okay.
Was ist denn dein Lieblingszungenbrecher?
Oh, ist das gemein. Also, ich habe ja dieses Format, auf sagt man das, diesen Kanal, den ich betreibe,
Ja.
auf Instagram und TikTok, da lassen wir Kolleginnen und Kollegen Zungenbrecher sagen. Und ich bin persönlich relativ schlecht in denen. Also zum Beispiel der Cottbuser Postkutscher, den finde ich persönlich sehr lustig. Ich glaube, der absolut schlimmste ist für mich zwischen zwei Zwetschgenzweigen, würde ich mich erschießen. Und ich glaube auch. So, und ja, aber zwischen zwei Zwetschgenzweigen ist so mein persönliches Highlight. So,
Okay,
ich finde
okay.
auch einen sehr lustig. Vielleicht kennen ein paar Leute von euch Gerrit Schmidtfuss. Das
Ja.
ist zum Beispiel die Stimme von Leonardo DiCaprio
Ja, oder von
und
Sheldon
auch
Cooper.
genau Sheldon Cooper aus Big Bang. Und der hat extra einen Zungenbrecher für Sagt man das geschrieben. Ist eher ein Zungenbrecher-Gedicht, 3 Minuten oder so lang. Also, wenn ihr mal zu viel Zeit habt, guckt euch den an.
Ja, bitte. Also ich werde für alle jetzt nochmal, ich werde es in den Shownotes dieser Folge verlinken, den Instagram-Kanal oder Instagram, YouTube hast du gesagt, TikTok.
Genau,
Ich werde,
TikTok,
wird
alles. Wir
alles
nehmen alles
verlinkt,
mit.
also schaut dort gerne rein.
Gerne, gerne.
Dann haben wir die nächste Frage von Jesse, die fragt: Wenn du einen Tag lang eine Figur in der Star Wars-Welt sein könntest, welche wäre das? Wäre das Ezra oder wäre das jemand anders
Wäre das
vielleicht?
Ezra? Ja, es könnte Ezra sein. Nicht unbedingt in allen Ahsoka-Teilen. So. Wer wäre denn noch interessant? Oh nee, Jabba the Hutt fand ich immer als Kind ganz geil. So, fand ich ganz lustig, aber den ganzen Tag fressen. Das fand ich höchst faszinierend. Vielleicht auch, ich glaube, es wäre Han Solo.
Aha, okay.
Ja,
Sehr spannend.
sehr
Han Solo.
spannend.
Ja,
Han Solo.
du bleibst dem Schmugglerschurken etwas treu.
Ja, so
Ja.
doch. Aber das Herz am rechten Fleck. Und
Absolut.
er hat zuerst geschossen, auf jeden Fall. Also.
Ich glaube, damit lässt du ein paar Fanherzen jetzt höher schlagen, definitiv. Und dann die letzte Frage von Jesse, die ist aber auch wirklich, ich denke, ganz, ganz wichtig. Du hast es ein bisschen angesprochen mit dem Damoklesschwert, was über der Synchronbranche auch ein bisschen hängt. Was wünschst du dir denn für die Zukunft des Synchronisierens?
Also, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir das weitermachen. Verstehe natürlich auch, dass da wahrscheinlich bestimmte Veränderungen anstehen, so, und vielleicht kann ja auch KI dabei helfen, bestimmte Prozesse zu optimieren oder ein bisschen sozusagen vielleicht das Ganze noch lippensynchroner zu machen. Ich finde es sehr schade, wenn es einfach verschwinden würde. So einfach. Ich glaube, das ist natürlich auch so. Es gibt ja immer diese leidige Diskussion darüber, lohnt sich Synchron ja oder nicht? Warum macht man es überhaupt? Es ist ja schrecklich, was ihr da tut. Und ich vergleiche Synchron immer mit Übersetzung von Romanen und Büchern. Und wenn man zum Beispiel bei uns in Berlin gibt es eine riesige Buchhandlung, Dussmann, fast an der Friedrichstraße, 4 Etagen, 5 Etagen nur Bücher. Und da sind 80, 90% der Bücher sind Übersetzung.
Ja.
Und man geht da auch nicht hin und sagt den Leuten, das ist ja furchtbar, dass ihr hier diese Übersetzung verkauft, sehr schrecklich, warum tut ihr das? Wenn man etwas im Original lesen oder sich anhören kann, dann soll man das gern tun, das ist natürlich fantastisch, super. Aber wir können ja heutzutage durch Streaming, kann sich jeder angucken, im Original oder halt synchronisiert. Und ich glaube, wenn es nicht immer noch genug Leute gäbe, die synchronisierte Fassungen sehen würden, hätte ich keinen Job. Ich finde es wirklich schade, wenn es einfach irgendwann ein Computer oder eine Maschine macht, weil es natürlich auch dann erst der Anfang ist. Ich hätte immer nicht damit gerechnet, dass Kunst sozusagen der erste Schritt ist, dass Synchron als erstes dran ist.
Ja.
Aber man sieht dann halt sozusagen, glaube ich, auch an der Art und Weise, wie dann gegebenenfalls Synchron abserviert wird oder auch nicht, was dann anderen Jobs bevorsteht, weil wenn wir dann sozusagen bei den ersten Jobs sagen, so, ey, ist mir egal, Hauptsache ich sehe das und es ist billig, dann können wir mal abwarten, wie das dann in anderen Branchen aussehen wird.
Ja, das stimmt. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz heikles, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also von daher auch an alle, die jetzt sagen, Mensch, deutsche Synchronisation, ich kann zwar gar nicht so viel damit anfangen, aber unterstützt sie trotzdem, wo ihr könnt, weil ich glaube, ich habe das in der letzten Folge ganz am Anfang gesagt, wie wäre Film, Fernsehen, Videospiel heute für viele, wenn wir das nicht auch im Deutschen hätten und so gut im Deutschen hätten. Also gerade die deutsche Synchro ist ja nun mal eine der besten der Welt und da stehe ich auch voll dahinter und ich hoffe wirklich, dass es euch noch ganz, ganz lange geben wird und dass die KI das nicht schafft.
Das hoffe ich auch, aber wir warten es ab. Das Damoklesschwert ist da, jetzt müssen wir abwarten, was damit passiert.
In der Tat. Na, dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen und schauen mal in die nächste Frage, die uns der Jan geschickt hat.
Gerne.
Und die ist sehr... Ich stelle sie einfach. Wie fühlt es sich an, die deutsche Stimme von Jabba zu sein?
Von Jabba?
Ja, also weil Ezra sich ja als Decknamen Jabba nennt, genau.
Ja, okay, alles klar, ja. ich muss ehrlich sagen, ich finde es unfassbar, das wäre eine, also ganz davon abgesehen, dass man mich wahrscheinlich massiv pitchen würde, aber einen Rücken zu sprechen, das fände ich doch ganz cool. Das finde ich mal wirklich lustig. Können wir diesen Traum möglich machen, Disney? Hört euch das an.
Ich finde übrigens, Disney, hört euch das an, finde ich total super. Also Disney, wenn ihr hier reinhört, dann sagt mal kurz Bescheid. Gebt mir mal eine kurze Info. Und das finde ich auch super. Also wenn du mal einen guten sprechen dürftest.
Perfekt, aber ja, weiß nicht. Ja, auf jeden Fall sehr lustig. Gute Frage.
Ja. Dann habe ich eine Frage von der Usaria Lee. Die ist wohl auch schon Fan, so habe ich es rausgelesen, von Sagt man das?
Ja, die sagt mir das.
Und sie stellt die Frage, was findest du eigentlich an Lakritz?
Ha!
Das hättest du also, in einer Folge mal erwähnt.
In vielen dieser Folgen, also ich bin ziemlich verfressen. Ich hatte früher auch den Spitznamen der Mülleimer. Also ich esse sehr gerne und sehr viel. Und ich esse eigentlich objektiv einfach zu viel Süßigkeiten. Ich versuche mir das abzugewöhnen. Also ich bin da quasi so ein Leckermäulchen, was das angeht. Und ich esse sehr, sehr gerne Lakritz. Am liebsten Lakritz von Bülow. Also es sind so Lakritzpralinen, also in Lakritz mit Schokolade. Ich kann da alleine 250 Gramm packen in 3 Minuten inhalieren. So, es ist mir völlig egal. Und ich kann es gar nicht sagen. Ich mag diesen Kontrast sehr gerne salzig mit süß. Es ist halt einfach ein Gedicht. Man kann es nicht in Worte fassen. So sollen Süßigkeiten sein. Lakritz ist einfach unschlagbar das Beste. Ja, doch, wirklich. Ja,
auch da streiten sich ganz sicher die Geister. Aber
ja, absolut. Ey, you do you. Jeder ist ein freies Land. Das ist ja das Schöne. Bleibt mir Lakritze für mich übrig am Ende.
Das sage ich auch immer, wenn es um Kaffee geht. Ich trinke keinen Kaffee und sage immer, hey, da habt ihr mehr über. Ist doch super.
Alles gut. So, ich esse alle Lakritze, die da ist. Es ist völlig okay.
Ah, sehr cool. Die Marissa stellt die Frage, gab es mal eine Rolle, die dir extrem schwer gefallen ist?
Es gibt zwei Sachen dazu. Es gibt einmal natürlich so das Technische. Es gibt ein paar Schauspieler, die ich festspreche. Zum Beispiel Jay Baruchel, das ist so ein kanadischer Komiker, den ich wirklich sehr witzig finde.
Mhm.
Aber meistens redet er so.
Okay.
Und das zu synchronisieren ist wirklich anstrengend. Weil du dir immer den Rhythmus merken musst und du musst die Sätze, die Takes, also das, was wir sozusagen am Stück aufnehmen, muss immer möglichst klein sein.
Ja.
Weil du dir gar nicht so viele Pausen, Zäsuren und damit es halbwegs gut aussieht. Also es ist wirklich richtig, richtig Arbeit. Und der redet halt so manchmal 500 Sätze in einem Film durch.
Wow.
Und das ist auch das einzige Mal, also ich sag dann vorher mal zu den Menschen, die neben mir sitzen und es schneiden, sozusagen, es tut mir leid, ich bin wirklich ein umgänglicher Mensch, werde auch nie laut, ist nicht meine Art. Und er hat mich für sehr harmoniebedürftigen Typen, aber bei dem Film dreht man manche wirklich durch. So. Und man will dem auch recht werden, weil der es wirklich einfach toll spielt.
Mhm. Also
er spielt einfach toll und auch lustig. So. Und dann gibt es aber auch Sachen, die natürlich emotional einfach nachgehen.
Okay.
Und dass die dann schwer sind, wo man sich also gerade sozusagen auch so Missbrauch, zum Beispiel, auch wenn man da der Täter ist, zum Beispiel, da habe ich Dinge synchronisiert, wo man einfach die man schon mit nach Hause nimmt und wo man sich auch in die sozusagen reinversetzt muss, dann auch genug Kriegsfilme. Ich habe vor Ewigkeiten mal einen Kriegsfilm gemacht, der auch mir echt sehr, sehr nahe gegangen ist. So, genau, also es gibt dann schon Sachen, mit denen man dann auch, also die einen auch wirklich mitnehmen, aber in denen man auch zu kämpfen hat, weil man dem gerecht werden möchte.
Ja. Yeah. Also ich kann mir vorstellen, auch gerade, wir hatten jetzt von Monster gesprochen, von der
ja.
Serie. Das kann ich mir genau als solches vorstellen. Also das war
genau.
Ja auch nicht ohne, ja.
Genau, so eine Sache.
Okay, aber spannend. Die Annika, die möchte gerne wissen, ob du schon mal an bestimmten Worten oder bestimmten Sätzen festgehangen bist und gestolpert bist oder ob das, ich sag mal, gerade im Sci-Fi-Bereich, wir hatten vorhin auch schon so ein bisschen das Thema gehabt, dass da im Star Wars ja Fremdwörter auch oft unterwegs sind. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du immer wieder drauf oder immer wieder drüber stolperst, wo du sagst, ich weiß, wenn dieses Wort kommt, das passiert immer, ich muss von der Regie oder vom Tonmeister mehrfach hingewiesen werden, so nicht.
Ja, Schlamassel oder Schlamassel zum Beispiel ist so ein Ding. So, ja, es gibt bestimmte Wörter und ich würde sagen, ich habe ein ganz gutes Sprachgefühl, wo ich jedes Mal da sitze und mir denke, wie war das nochmal? Aber es ist dann auch schwer und es ist einfach vom Sprechen schwer, egal wie gut man Englisch kann oder eine bestimmte Fremdsprache, wenn in den Sätzen vier Sprachen geswitcht werden, weil man da manchmal nicht so sauber ist. Arztserien können sehr schwierig sein. Dann, es gab eine Serie, die ich vor Ewigkeiten synchronisiert habe, Scorpion. Das war so eine MacGyver-Serie mit so fünf Genies sozusagen. Und die haben alle aber ganz schnell gesprochen, um zu zeigen, wie intelligent sie waren und dabei immer Dinge konstruiert zum Beispiel. Also die hatten alle ihr Spezialfeld und haben dann so MacGyver-Style Ideen aneinander geworfen und es waren teilweise so verrückte Sätze und die halt schnell und sauber. Halleluja.
Oh ja, das stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor.
Das war es auch, wirklich, wirklich. Das kann man nicht anders sagen.
Die letzte Frage, die ich habe, ist von Tom. Das ist einer meiner Podcast-Kollegen.
Ja, na gerne.
Der fragt, mich würde interessieren, ob es für ihn, also für Konrad in dem Fall, schwierig war, beziehungsweise wie man es schafft, zuerst einen Jungen und dann einen Jugendlichen und später einen Erwachsenen Ezra zu sprechen.
Also, was ich vorhin meinte, dass das Schöne daran war, dass hier wirklich auch zeitreal vergangen ist. Und ich habe für mein Alter, also ich bin halt jetzt 41, immer noch eine relativ helle Stimme. Aber trotzdem sind halt in den, keine Ahnung, wie viele Jahre waren dazwischen? Fünf Jahre. Ist meine Stimme ein bisschen tiefer geworden und von dieser ganz hellen Kinderstimme dann zu einem Jugendlichen, das ging noch. Und natürlich auch, selbst wenn die Stimme vielleicht für das Alter immer gar nicht passt, die Illusion geht mit den Zeichnungen immer gut auf. So. Und ich glaube, das menschliche Auge und Ohr verschmelzt und man lässt sich da gerne drauf ein. Also mir hat Spaß gemacht, man darf auch nicht vergessen, die Kinderszenen, also die jüngsten Ezra-Szenen, sind ja auch noch länger her. Die sind
richtig.
Ja fast 10 Jahre her.
Das kommt
da war ich genau. Da war ich so Ende 20, glaube ich, so oder 30. Da war die Stimme doch viel, viel heller als halt jetzt. So.
Ja, okay.
Also deswegen passt ganz gut vom Zeitablauf. Ja. Aber es hat auch Spaß gemacht, meine Rolle wirklich zu begleiten.
Definitiv. Nee, finde ich super. Also das, kann ich mir vorstellen, dass man dann natürlich auch mit der Zeit halt auch einfach die Vorteile mit sich bringt. Es ist nicht immer alles schlecht, wenn die Zeit vergeht.
Nee, genau. Das Älterwerden muss nicht immer schlecht sein, nein.
Das stimmt. Ja, das war es jetzt auch schon mit den Fragen. Also wir haben jetzt ein paar noch interessante Einblicke bekommen, lieber Konrad, vielen Dank dafür. Und ich komme nun auch zum Ende dieser Folge. Ich danke auf jeden Fall erstmal dir, aber bevor ich jetzt zum Abschluss komme, gebe ich dir nochmal die Möglichkeit, sofern du magst, quasi nochmal vielleicht ein letztes Wort an die Zuhörenden zu richten, wenn du noch was hast.
Ein letztes Wort an die Zuhörenden.
Oder ein vorletztes.
Erst einmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank nochmal dafür, dass hier auch die ganzen schönen Erinnerungen an diese Serie nochmal hochgekommen sind, dass ich mich auf jeden Fall nochmal damit auseinandersetzen darf. Und ich habe wieder gemerkt, wie sehr es mich freut, auch Teil dieser Star Wars Welt zu sein. Und ich hoffe, dass da in Zukunft noch viele schöne neue Momente entstehen werden. Ja, und wir sehen uns dann auf der nächsten Star Wars Convention, würde ich sagen.
Ja, das hoffe ich doch sehr, ja.
In diesem Sinne, ja.
Ja, ihr lieben Zuhörenden, ihr habt es gehört. Also wenn ihr Bock habt, Konrad live zu treffen auf einer Star Wars Convention, dann gibt es irgendwie bekannt, dann gibt es an die richtigen Stellen weiter. Oder ich mache es wirklich, wie Konrad sagt, ich mache selber eine.
Du musst aber selbst eine Star Wars Convention.
Genau, einfach mal aufsetzen, kriegen wir hin.
Genau, ja. Immer lieber machen.
Ja, in diesem Sinne dann ganz lieben Dank dir, ganz lieben Dank auch euch da draußen, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weise an dieser Stelle noch auf ein paar internere Punkte hin. Ist klar, wir sind erreichbar über Social Media, Instagram, über die ganzen Podcast-Plattformen. Also wenn ihr uns dort eine positive Bewertung dalasst, da freuen wir uns sehr, auch wenn ihr uns ein Feedback dalasst. Es gibt über Spotify die Möglichkeit, Feedback dazulassen. Das kann man auch beantworten mittlerweile, dankenswerterweise. Ansonsten über Instagram. Natürlich bitte ich euch auch an dieser Stelle drum, in die Shownotes nochmal zu gucken. Folgt gerne Konrad auf seinem privaten Account, also sein privat in Anführungsstrichen, sage ich mal, also seinem Synchron-Account.
Böse-Account.
Genau, und dem sagt man das Account. Auch da gerne mal reinschauen. Und ansonsten noch eine Sache in ganz eigener Thematik. Ich habe es auch in der letzten Folge schon angesprochen. Der ein oder andere hat es mitbekommen. Mein Vater ist an Leukämie erkrankt, sucht noch immer einen passenden Spender für eine Knochenmarkstransplantation. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt und das erste Mal hört, dass es sowas gibt, ich werde euch in die Shownotes auch einen Link dazu packen. Könnt ihr euch kostenlos anmelden. Da kriegt ihr ein kleines Kästchen. Da sind ein paar Wattestäbchen drin. Gibt es eine Speichelprobe, schickt ihr auch wieder kostenlos zurück. Also kostet euch maximal ein bisschen Zeit und könnt aber damit vielleicht nicht nur meinen Papa, sondern auch jeden anderen retten. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele, die da erkranken dran, leider. Genau. Und mit diesem Downer will ich gar nicht rausgehen. Nee. Konrad, ich sag nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann an irgendeiner Stelle mal persönlich treffen und ich dir dann nochmal die Hand reichen kann für diesen tollen Podcast. Vielen Dank für deine Zeit.
Also erstmal gute Besserung an deinen Vater. Ich bin mir sicher, das wird alles gut werden. Da draußen ist der Richtige für ihn oder die Richtige. Das wird alles gut werden. Und vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns bestimmt nochmal.
Bestimmt. Und ich beschließe das Ganze wie immer mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.
Möge die Macht mit euch sein.